Glauben und Geschichten. Mit Klaus Popper die Bibel lesen und verstehen. Vers für Vers durch die gesamte Heilige Schrift und Erstaunliches entdecken.
Wenn zwei Männer miteinander streiten und das Anliegen wird vor Gericht gebracht, dann soll der Gerechte gerecht und der Schuldige schuldig gesprochen werden. Gerechtigkeit ist das Hauptanliegen in Moses Rede an das Volk Israel, kurz bevor sie in das Land Kanaan einziehen. Die ganzen Wenn-Dann-Beispiele, die er bringt, sollen dem Volk eine Idee oder ein Verständnis darüber geben, was Gerechtigkeit ist und wie sie gerecht handeln können. Herzlich willkommen zu Glaubengeschichten. Ich freue mich, dass wir gemeinsam weiterlesen oder in dem Fall gemeinsam Mose zuhören, wie er mit seiner Rede fortfährt. Wir sind in der letzten Episode in 5. Mose Kapitel 25 stehen geblieben. Und da kommt genau dieser Wenn-Dann-Fall, mit dem ich begonnen habe. Wenn ein Rechtsstreit zwischen Männern entsteht und sie vor Gericht treten und man richtet sie, dann soll man den Gerechten gerecht sprechen und den Schuldigen schuldig. Was ich so für mich gelesen habe, dachte ich mir, das ist aber doch eigentlich ja einfach, selbstverständlich. Da ist jetzt keine große Philosophie dahinter. Aber ob das einfach ist, letztendlich rauszufinden, wer ist denn hier der Gerechte und wer ist der Schuldige oder wie man Gerechtigkeit sprechen soll, das ist, glaube ich, nochmal eine ganz andere Sache. Aber im Kern geht es darum, dass wirklich der gerecht ist, dass ihm Gerechtigkeit widerfährt, dass aber auch der Schuldige schuldig gesprochen wird und Konsequenzen aus seinem Handeln dann entstehen. Vers 2, und es soll geschehen, wenn der Schuldige Schläge verdient hat, dann soll der Richter ihn hinlegen und ihm in seiner Gegenwart nach der festgesetzten Zahl Schläge geben, seiner Schuld entsprechend. 40 Schläge darf er ihm geben lassen, nicht mehr, damit nicht, wenn er fortfährt, ihn über diese hinaus mit vielen Schlägen zu schlagen, dein Bruder in deinen Augen entehrt wird. Wir merken schon, dass beim Lesen dieser Wenn-Dann-Fälle, die hier aufgebaut werden oder die Mose vorbringt, immer wieder sind wir an Stellen gekommen, wo wir sie als merkwürdig empfanden, merkten, dass in unserer Gesellschaft, in der Zeit, in der wir leben, es eben keine Schläge mehr gibt als Strafe oder als Konsequenz für ein Verhalten. Und dann habe ich für mich persönlich festgestellt, aber das ist Ihnen sicherlich auch so gegangen, dass dadurch der Text einem sehr fremd vorkommt, sehr weit weg, dass man wenig Verständnis dafür hat, was da passiert. Oder jetzt in dem Fall würde sich die Frage stellen, wie Schläge, jemanden zu schlagen, weil er eine Sache falsch gemacht hat oder weil er sich einer Sache schuldig gemacht hat, das machen wir nicht mehr. Das war vielleicht mal. Wir haben jetzt eine ganz andere Art und Weise von Strafvollzug oder von Strafen, die Menschen auferlegt werden und die sie dann eben an sich erleben. Aber ich versuche für mich, wenn ich solche Texte lese, wirklich das Anliegen zu erfassen und auch manchmal eben auszuhalten, wenn hier eine Gesellschaftsform beschrieben wird, die meiner, in der ich lebe, nicht gleichkommt oder die ganz anders ist. Und merke, dass es hier eigentlich jetzt nicht um die Frage geht, ist es in Ordnung, Schläge, einen Schuldigen mit Schlägen zu bestrafen, sondern hier geht es um die Frage, wie führt man eine Strafe aus? Was ist ein fairer oder auch ein würdiger Strafvollzug? Denn dem Volk wird vor Augen geführt, nicht mehr als 40 Schläge, also geh nicht über die Maßen. Und vor allem, wenn du dann fortfahren würdest und deinem Bruder noch mehr Schläge auferlegen würdest, deinem Bruder, der schuldig geworden ist an dir, dann würde er in deinen Augen entehrt werden. Und das willst du nicht. Achte darauf, deinen Bruder nicht zu entehren. Das heißt, es geht um eine Würde, die der Schuldige in den eigenen Augen behalten soll. Aber auch in seinen Augen. Und das finde ich wiederum eine sehr faire oder auch eine sehr gerechte Sache, die jetzt übersetzt werden müsste in den heutigen Kontext. Was ist denn ein Strafvollzug in unserer Gesellschaft, der denjenigen, der schuldig geworden ist, nicht in unseren Augen, in den Augen der Gesellschaft nicht entehrt, sodass er seine Würde behält, in unseren Augen, aber auch in seinen Augen. Und darum geht es hier. Und in der damaligen Situation, in der damaligen Gesellschaftsform, war es wohl Mose wichtig, dem Volk zu sagen, habe ein Maß, geh nicht über dieses Maß hinaus. Schlag nicht einfach wie ein Irrer auf diesen Menschen ein, nur weil er schuldig geworden ist und irgendwann verlierst du den Respekt vor ihm. Vers 4. Du sollst dem Ochsen nicht das Maul verbinden, wenn er drischt. So, ganz andere Situation. Erstmal können wir damit auch eigentlich wenig anfangen, zumindest die meisten Menschen, die heute in einer Gesellschaftsform leben, die nichts mit Landwirtschaft zu tun hat. Beziehungsweise die Art und Weise, wie wir Landwirtschaft betreiben, ist auch ganz anders wie vor Jahrtausenden. Und so musste ich auch selber für mich, als ich das so las, ja nachrecherchieren, um zu merken, wie sehr schwierig, oder beim in der Ernte ist es ein sehr schwieriger Prozess, das einzelne Korn von der Pflanze abzuernten. Wie kommt man an dieses einzelne Korn heran? Und dieser Prozess des Dreschens, den hat man früher mit Ochsen gemacht, indem man Ochsen über die Ernte, über die Ähren laufen ließ, auf einen weichen Untergrund, sodass er nachgibt. Denn man wollte ja nicht das einzelne Korn zerstören und kaputt machen, sondern es lediglich lösen von der Ähre. Und das hat man eben mit Ochsen gemacht. Und jetzt kommt der Punkt, den Mose hier macht. Wenn du einen Ochsen dreschen lässt, oder wenn er beim Dreschen ist, dann verbinde ihm nämlich nicht das Maul. Warum? Weil dann kann er nämlich nicht mehr von dem, was er gerade drischt, nichts mehr essen. Natürlich schützt es die Ernte, aber dieser Ochse ist die ganze Zeit am Arbeiten und kann nichts von dem essen, was er gerade arbeitet. Das wäre unfair, das wäre nicht gerecht. Sondern wenn du schon mit diesem Ochsen deine Ähren drischt, dann erlaube ihm doch wenigstens, dass er auch dabei isst und auch durch seine Arbeit sich ernähren kann oder von seiner Arbeit sich ernähren kann und nicht die ganze Zeit etwas Leckeres anschaut, aber es eben nicht greifen kann mit oder nicht essen kann, weil sein Maul verbunden ist. Wir lesen weiter. Vers 5. Wenn Brüder zusammenwohnen und einer von ihnen stirbt und hat keinen Sohn, dann soll die Frau des Verstorbenen nicht auswärts einem fremden Mann angehören. Ihr Schwager soll zu ihr eingehen und sie sich zur Frau nehmen und mit ihr die Schwagerehe vollziehen. Und es soll geschehen, der Erstgeborene, den sie dann gebiert, soll den Namen seines verstorbenen Bruders weiterführen, damit dessen Name aus Israel nicht ausgelöscht wird. Wenn aber der Mann keine Lust hat, seine Schwägerin zu nehmen, dann soll seine Schwägerin ins Tor hinausgehen zu den Ältesten und soll sagen, mein Schwager weigert sich, seinem Bruder den Namen in Israel aufrechtzuerhalten. Er will die Schwagerehe mit mir nicht eingehen. Und die Ältesten seiner Stadt sollen ihn rufen und mit ihm reden. Doch stellt er sich dann hin und sagt, ich habe keine Lust, sie zu nehmen, dann soll seine Schwägerin vor den Augen der Ältesten zu ihm hintreten und ihm den Schuh von seinem Fuß abziehen und ihm ins Gesicht spucken. Und sie soll antworten und sagen, so soll dem Mann geschehen, der das Haus seines Bruders nicht bauen will. Und sein Name soll in Israel heißen Haus des Barfüßers. Die Situation auch wieder aus unsere Sicht, Jahrtausende später, ist es uns fremd, dass so etwas wie die Schwagerehe vollzogen wird. Das heißt, wenn der eigene Mann stirbt, dann heiratet die Frau nicht irgendeinen Mann, sondern wenn ein Bruder da ist, den Bruder des eigenen Ehemannes. Warum? Damit der Name des Mannes eben weitergeführt wird. Das heißt, die Familie oder der Name in Israel soll nicht aussterben, sondern weitergeführt werden. Das geht nicht mit irgendeinem anderen Mann, sondern eben mit dem unmittelbaren Verwandten. Das ist dann der Bruder oder der Cousin, einfach dann den Verwandtschaftsverhältnissen immer weiter sozusagen dann ausweitend. Und jetzt wird auch nicht dieses Thema diskutiert. Ist Schwagerehe sinnvoll oder ist es nicht sinnvoll? Wäre es besser, die Gesellschaft anders zu gestalten und nach anderen Regeln? Was sind denn die Vorteile oder die Nachteile einer Schwager-Ehe? Darum geht es in dieser Geschichte nicht, sondern wenn jemand sich weigert, diesem Prinzip oder dieser Regel zu folgen, auf die man sich geeinigt hat, dann soll die Frau nicht alleine gelassen werden, sondern sie soll die Möglichkeit haben, die Ältesten zusammenzurufen und auf ihre Not und auf ihre Situation aufmerksam zu machen. Und die Ältesten würden natürlich dann oder haben eine ganz andere Möglichkeit, um auf das Problem aufmerksam zu machen und denjenigen, um den es geht, darauf hinzuweisen, dass er seine Pflicht oder seine Aufgabe, die Schwager-Ehe zu vollziehen, auch wirklich ausführt oder dass er ihr nachgeht. Das heißt, die Frau wird nicht alleine gelassen. Auch hier geht es um Gerechtigkeit. Auch hier geht es um ein Mittel oder um eine Möglichkeit, dem, der in einer Not ist oder einer schwierigen Situation, der Person zu helfen, dass sie ein Mittel hat, um möglichst noch das Ziel zu erreichen. Übrigens, Schwager-Ehe ist ja etwas, was schon seit Jahrhunderten bekannt war und auch in der Familie oder in der Tradition dieses Volkes auch umgesetzt wurde. Gerade nochmal so als Erinnerung zurück, 1. Mose, Kapitel 38. 1. Mose, Kapitel 38. Da geht es um Juda, ein Sohn Jakobs, ein Bruder von Josef, der, nachdem die Brüder Josef nach Ägypten verkauft haben, von der Familie wegzieht in den Süden. Dort heiratet eine kanaanitische Frau, er bekommt 3 Kinder, 3 Söhne, Er, Onan und Schela. Und der Älteste heiratet die Tamar, stirbt, dann wird ihr dann der 2. Sohn gegeben, Onan, stirbt auch und Juda verweigert ihr dann den 3. Sohn, den Schela. Da wird also diese Schwager-Ehe, so wie es hier auch beschrieben wird, einfach durchgeführt, bis dann Juda sich weigert und dann kommt dann die Tamar versucht dann sozusagen doch noch den Namen ihres Mannes weiterzuführen, indem sie dann mit Juda schläft und von ihm ein Kind bekommt. Aber das ist nun mal eine Geschichte in sich selber, falls Sie sie nachlesen wollen, eine spannende Geschichte, 1. Mose Kapitel 38. Da werden wir in dieser Geschichte, die uns erzählt wird in der Bibel, zum ersten Mal mit der Schwager-Ehe konfrontiert. Hier wird sie nochmal aufgeführt, aber nicht in der Fragestellung, soll sie durchgeführt werden oder nicht, sondern eher, wie schützt man eine Frau oder wie hilft man einer Frau, wenn ihr Mann gestorben ist, sodass die nahen Verwandten sich nicht dagegen wehren, die Schwager-Ehe mit ihr zu vollziehen. Falls er dann sagt, er will nicht, er hat immer noch die Möglichkeit zu sagen nein, dann soll auch allen deutlich werden, dass er nicht ein ehrbarer Mann ist. Und deswegen dann diese Geste mit dem Schuh, mit dem ins Gesicht spucken und dann Haus des Barfüßers. Vers 11. Wenn Männer miteinander raufen, ein Mann und sein Bruder und die Frau des einen eilt herbei, um ihren Mann aus der Hand dessen, der ihn schlägt, zu retten, und sie streckt ihre Hand aus und greift an seine Geschlechtsteile, dann sollst du ihr die Hand abhauen. Du sollst nicht schonen. Da habe ich jetzt mal kurz durchgeatmet. Auf einmal so eine Situation, die wirklich gänzlich für mich unerwartet kommt. 2 Männer, okay, sind miteinander im Streit, das haben wir schon vorher gehabt. Sie streiten nicht nur miteinander, sondern sie kämpfen, sie schlagen sich mitten einer Schlägerei. Ein Mann und sein Bruder, muss jetzt nicht direkt der Bruder sein, kann ja auch ein Bruder aus dem Volk sein. Also 2 Männer. Und dann kommt die Frau des einen Mannes herbei und will ihrem Mann helfen, obwohl wir jetzt nicht wissen, hat er die Hilfe verdient oder nicht. Es wird ja nicht gesagt, wer ist der Schuldige, wer hat den Streit begonnen, beide, einer, der, dem die Frau jetzt helfen will. Auf jeden Fall eine Frau taucht auf, sie ist die Frau eines dieser beiden Männer und sie versucht ihrem Mann zu helfen, indem sie die Geschlechtsteile des einen Mannes angreift. Und jetzt für uns, aus unserer Sicht, eine drakonische Strafe, völlig außerhalb der Proportion, dann sollst du ihr die Hand abhauen und du sollst auch nicht schonen. So, ehrlich gesagt, schwer für mich jetzt, mich diesem Text zu nähern oder zu verstehen, warum solch eine Strafe? Hängt es mit dieser Frage der Nachkommen zusammen, wie wichtig es damals war, Nachkommen zu haben und deswegen den Mann zu schützen, jeden einzelnen Mann zu schützen, dass er zeugungsfähig bleibt und dass das nicht gefährdet wird und man greift nicht die Zeugungsfähigkeit an. Das ist keine Art und Weise, um einen Streit zu schlichten, indem man den anderen in seine Geschlechtsteile schlägt oder sie verletzt oder was auch immer. Ging es darum? Ging es hier einfach nur um eine Art Abschreckung, etwas, was nicht durchgeführt wird, aber es soll deutlich gemacht werden, das ist nichts, womit man spielt, da geht man nicht ran. So, wenn man sagt, ja, keiner von uns greift in die Steckdose, weil das könnte wirklich sehr gefährlich oder tödlich werden. Also das ist so, das ist nicht der Weg, um einen Streit zu schlichten oder um Gerechtigkeit zu schaffen. Unabhängig davon, wie dieser Streit jetzt kam oder nicht. Es ist sehr unmittelbar. Für mich kann ich es mir nur so erklären, dass es hier darum geht, eben Leben zu schützen oder Zeugungsfähigkeit zu schützen. Und man sagt, diesen Weg geht nicht. Das ist keine Art, um so dem Mann, dem eigenen Mann zu helfen. Vers 13, du sollst nicht zweierlei Gewichtssteine in deinem Beutel haben, einen großen und einen kleinen. Du sollst nicht zweierlei Eva, das ist ein Hohlmaß, ca. 22 Liter, in deinem Haus haben, ein großes und ein kleines. Vollen und gerechten Gewichtsstein sollst du haben und volles und gerechtes Eva sollst du haben, damit deine Tage lange wären in dem Land, das der Herr dein Gott dir gibt. Das ist ganz einfach nachvollziehbar, auch für uns Jahrtausende später ist ja klar, es ist unfair, wenn ich ins Supermarkt gehe und meine Äpfel auf die Waage lege und dann steht da ein Kilo, aber es sind eigentlich nur 800 Gramm. Das ist unfair, mach das nicht. Hab nicht zwei Gewichtssteine, miss jetzt nicht mit dem Hohlmaß, mit einem großen, einem kleinen und tu so, als wäre es ein faires Maß. Das sollst du nicht tun. Du sollst eben gerecht sein. Einen gerechten Gewichtsstein und ein gerechtes Hohlmaß sollst du haben. Vers 16, denn ein Gräuel für den Herrn, deinen Gott, ist jeder, der dieses tut, jeder, der Unrecht tut. Vers 17, denk daran, was Amalek dir getan hat auf dem Weg, als ihr aus Ägypten zogt. Das geht jetzt so einen Blick weit zurück. Wir merken immer wieder, dass Geschichte eine Rolle spielt. Das, was geschehen ist, ist nicht einfach weg. Es ist Teil der Gegenwart. Die Vergangenheit ist Teil der Gegenwart und sie formt und gestaltet auch Zukunft mit. Deswegen ist das nicht einfach weg, nur weil es vor 50, vor 100 oder vor 200 Jahren geschehen ist. Und so werden sie jetzt erinnert, vor 40 Jahren, als ihr aus Ägypten ausgezogen seid, da kamen die Amalekiter. Sie sind dir auf dem Weg, Vers 18, entgegengetreten und sie haben deine Nachzügler geschlagen, alle Schwachen hinter dir, als du erschöpft und müde warst. Das heißt, und die Episode, wenn Sie sie nachlesen wollen, 2. Mose Kapitel 17 ist es, 2. Mose Kapitel 17, Vers 8. 2. Mose 17, Vers 8. Danach kam Amalek und kämpfte in Rephidim gegen Israel. Das heißt, die Amalekiter sind von hinten her gekommen. Das Volk Israel zieht aus und oft ist es ja so, auch wenn man wandern geht mit einer Gruppe, die etwas Schwächeren oder Erschöpften oder die Kleinen, die sind weiter hinten. Und Amalek kommt von hinten und bringt alle Schwachen und Ungeschützten um. Ohne Gnade, ohne Gnade. Als du erschöpft und müde warst, sie nutzen diese Situation aus. Es ist kein fairer und gerechter Kampf. Es ist kein ebenbürtiges Miteinander, sondern sie kommen und schlagen und töten die Schwachen, die Kranken, die Müden und die, die sich nicht wehren können. Es kam damals zum Kampf und Israel siegt auch gegen Amalek, aber dennoch, die, die umgebracht wurden, sind umgebracht worden. Immer noch Vers 18, dass er Gott nicht fürchtete. Sie hatten keine Ehrfurcht vor Gott. Und wenn der Herr dein Gott die Ruhe verschafft hat, vor allen deinen Feinden ringsum in dem Land, das der Herr dein Gott dir als Erbteil gibt, es in Besitz zu nehmen, dann sollst du die Erinnerung an Amalek unter dem Himmel auslöschen. Vergiss es nicht. Offensichtlich ist diese Beziehung zwischen Amalek und Israel nicht versöhnt. Diese Sache ist noch nicht befriedet oder zur Ruhe gekommen. Mose sagt, das muss noch angegangen werden. Diese Sache aus der Vergangenheit, der sollt ihr euch noch annehmen. Diesen Kampf gegen Amalek, den gilt es noch zu führen. Kapitel 26, Vers 1. Und es soll geschehen, wenn du in das Land kommst, dass der Herr, dein Gott, dir als Erbteil gibt und dass du, und du hast es in Besitz genommen und wohnst darin, dann sollst du von den Erstlingen deiner Frucht des Erdbodens nehmen, die du von deinem Land einbringst, das der Herr, dein Gott, dir gibt, und sollst sie in einen Korb legen und an die Städte gehen, die der Herr, dein Gott, erwählen wird, um seinen Namen dort wohnen zu lassen. Wenn du in das Land kommst und deine Weinberge, deine Bäume, deine Ähren tragen Früchte. Du hast Ernte. Dann nimm von dem, was als erstes kommt und bring vor Gott. Das ist der Auftrag. Das sollen sie tun. Und du sollst zu dem Priester kommen, der in jenen Tagen da ist, und zu ihm sagen, ich bezeuge heute dem Herrn, deinem Gott, dass ich in das Land gekommen bin, das uns zu geben der Herr unseren Vätern geschworen hat. Ganz interessant, was hier passiert. Hier bezeugt derjenige, der jetzt in das Land gekommen ist, von den Früchten, was aberntet und sie vor Gott bringt, an den Ort, den Gott erwählen wird, stellt sich hin und sagt, ich bezeuge, ich bin hier Zeuge. Ich bin hier Zeuge, dass Gott, und jetzt ist interessant, dass Gott sein Wort gehalten hat. Er hat uns in das Land gebracht, das uns zu geben der Herr unseren Vätern geschworen hat. Gott hat sein Versprechen abgegeben und er hat sein Versprechen gehalten. Das heißt, die Schlussfolgerung für mich, Gott ist vertrauenswürdig, Gott ist glaubwürdig. Er verspricht etwas und das hält er auch. Und um das zu bezeugen, deswegen bin ich hier. Deswegen ist der einzelne Israelit dann da. Um nicht so zu tun, als wären sie zufällig in das Land gekommen, als hätten Mose oder Aaron sie ausgeführt, als hätten sie sich selbst aus diesem Land oder aus dieser Sklaverei befreit. Nein, es waren nicht sie, sondern es war Gott. Und als Zeichen dessen vollzieht jetzt der Einzelne eine Handlung und sagt, hier ist es. Damit das sichtbar wird, gebe ich etwas von dem zurück, was ich erhalten habe, weil Gott sein Wort gehalten hat. Gott ist glaubwürdig. Das ist die Aussage. Vers 4, und der Priester soll den Korb aus deiner Hand nehmen und ihn vor den Altar des Herrn deines Gottes niedersetzen. Du aber sollst dem Herrn deinem Gott anheben und sprechen. Also ist noch nicht zu Ende. Er soll Folgendes sagen. Ein umherirrender Aramäer war mein Vater und er zog nach Ägypten hinab und hielt sich dort als Fremder auf, als ein geringes Häuflein. Doch er wurde dort zu einer großen, starken und zahlreichen Nationen. Und die Ägypter misshandelten uns, unterdrückten uns und legten uns harte Arbeit auf. Da schrien wir zum Herrn, dem Gott unserer Väter, und der Herr hörte unsere Stimme und sah unser Elend und unser Mühsal und unsere Bedrängnis. Und der Herr führte uns aus Ägypten heraus mit starker Hand und mit ausgestrecktem Arm und mit großem Schrecken und mit Zeichen und Wundern. Und er brachte uns an diese Stätte und gab uns dieses Land, ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Und siehe, ich habe die Erstlinge der Frucht des Landes gebracht, das du, Herr, mir gegeben hast. Und du sollst sie vor dem Herrn, deinem Gott, niederlegen und anbeten vor dem Herrn, deinem Gott. Nicht nur, dass der Einzelne dann sagt, Gott ist glaubwürdig, sondern der Einzelne nimmt auch durch diese Handlung die Geschichte an, die passiert ist. Er macht sie sich zu eigen und sagt, das ist meine Geschichte, das ist die Geschichte meines Volkes. Wir waren umherirrende Aramäer, wir kamen nach Ägypten, wir wurden versklavt, wir wurden befreit und dieses Land hat Gott uns gegeben. Das ist meine Geschichte, das ist die Geschichte meiner Kinder. Uns geht es gut, weil Gott uns befreit hat. Auch hier in der eigenen Geschichte der Bezug zu Gott, dass der Mensch nicht sich alleine überlassen ist, nicht dem Zufall überlassen wird, sondern dass der Mensch ja, von Gott geführt, von Gott befreit wird und dass ihm Leben durch Gott möglich gemacht wird. Und dann fährt Mose fort und sagt, und du sollst dich an all dem Guten freuen. Und da kommt nochmal so die Freude durch, an all dem Guten freuen, dass der Herr, dein Gott, dir und deinem Haus gegeben hat. Du und der Levit und der Fremde, der in deiner Mitte wohnt, alle sollen sich freuen. Du, der Priester und nicht nur das Volk Israel, sondern die Fremden, die da sind, die sollen sich mitfreuen. Die sollen an diesem guten Anteil haben. Vers 12, wenn du den ganzen Zehnten deines Ertrags im dritten Jahr, dem Jahr des Zehnten, vollständig entrichtet hast und ihm dem Leviten, dem Fremden, der Waise und der Witwe gegeben hast, damit sie in deinen Toren essen und sich sättigen, dann sollst du vor dem Herrn, deinen Gott, sprechen, ich habe das Heilige aus dem Haus weggeschafft und habe es auch dem Leviten und dem Fremden der Waise und der Witwe gegeben nach all deinem Gebot, das du mir befohlen hast. Ich habe deine Gebote nicht übertreten noch vergessen. Also hier erinnert Mose nochmal an dieses Thema des Zehnten. Das ist etwas, was ja auch nicht neu ist. Das kommt zum ersten Mal in der Geschichte bei Abraham vor, als er dem König von Sodom begegnet, aber kurz davor nochmal den König von Salem. Und da gibt ihm Abraham den ganzen Zehnten. Wir haben das Thema bei Jakob und dann auch von Mose schon mehrmals dem Volk gegenüber erwähnt, dieses Thema des Zehnten, das abzugeben. Und jetzt hier wird es auch nochmal gesagt, wer das bekommt. Die Leviten bekommen das, der Fremde, der Waise, die Witwe, diejenigen, die am Rande der Gesellschaft stehen, sie dürfen auch davon essen, von diesem Zehnten. Vers 14, ich habe nichts davon gegessen in meiner Trauer und habe nichts davon in meiner Unreinheit weggeschafft und habe nichts davon für einen Toten gegeben. Ich habe der Stimme des Herrn, meines Gottes, gehorcht. Ich habe getan nach allem, was du mir geboten hast. Blicke herab von deiner heiligen Wohnung, vom Himmel und segne dein Volk Israel und das Land, das du uns gegeben, wie du es unseren Vätern geschworen hast, ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Also auch hier die Erinnerung oder das Bewusstsein dafür schaffen, das, was du hast, gehört dir nicht gänzlich. Es ist dir anvertraut. Ein Teil davon gibst du zurück für diejenigen, die zwischen dir und Gott stehen oder die für dich die Opfer tun, für die Priester, für die Leviten, für diejenigen, die am Heiligtum dienen, aber auch für den Fremden, für die Waise, für die Witwe. Gib was von dem zurück, denn das Land, das hast du dir nicht selbst erarbeitet, das hast du nicht dir erobert, sondern Gott hat es dir gegeben. Vers 16. Am heutigen Tag befiehlt der Herr dein Gott. Aber an dieser Stelle halten wir an und lesen gemeinsam in der nächsten Glauben-Geschichten-Episode weiter. Ich freue mich darauf. Bis dahin, Gottes Segen Ihnen. Alles Gute hier auf dem Hauptchannel.